15. Kapitel. Elke Pikuleit hatte am Mittag schlechte Nachrichten für ihren übernächtigten Chef, der unangekündigt schon am frühen Morgen in der Redaktion aufgetaucht war. Sager hatte auf dem 10-Stunden-Flug von Harare kein Auge zugetan. Er hatte versucht, sich einzureden, purer Professionalismus sei der Grund für seine nagende Sorge, die junge und, wie er es sah, unerfahrene Kollegin alleine in der simbabwischen Hauptstadt zurückgelassen zu haben. Als er, direkt vom Flughafen Fußbüttel kommend, sein noch leeres Büro betreten hatte, musste er feststellen, dass auch die Telefonzentrale noch unbesetzt war. Frustriert wartete er auf das Eintreffen seiner Sekretärin, die ihn dann, erst nach dem Sortieren der Morgenpost, im Sessel hinter seinem Schreibtisch vorfand, wo er, vor sich eine längst erkaltete Tasse Kaffee, eingeschlafen war. Frau Pikuleit hatte sacht den Stuhlmechanismus nach hinten gekippt, eine leichte Decke über den Schlafenden gebreitet und bis zum späten Vormittag im Vorzimmer Wache gehalten. Doch statt eines Dankes für solche Fürsorge hatte Elke Pikuleit gegen 11 Uhr die schlechte Laune ihres Chefs zu spüren bekommen, der plötzlich, unrasiert und mit zerknittertem Anzug, die Tür seines Büros aufriss und sie anherrschte, endlich eine Telefonverbindung mit dem Michaels Hotel in Harare herzustellen. Das allerdings war der Sekretärin erst 2 Stunden später gelungen, und die Auskunft der Hotelrezeption klang nicht gut. Ohne Hinterlassen einer neuen Adresse, so erfuhr Stefan Sager, sei Gertrud Steiner am Abend zuvor unmittelbar nach ihrer Rückkehr vom Flughafen Hals über Kopf ausgezogen. Leidlich aufgefrischt in der verlagseigenen Poolanlage im Untergeschoss, fuhr Sager mit dem Lift noch 2 Etagen tiefer. Dort erlangte er Zutritt mit einer kodierten Karte, die das Erfolgszentrum des Magazins vor Unbefugten schützte. Das vollcomputerisierte Archiv hatte mit seinen in fast 4 Jahrzehnten gesammelten Daten und Dokumenten schon öfter die Begehrlichkeit ganz unterschiedlicher Interessen in den Machtzentren der Welt geweckt. Mehrfach war versucht worden, das mit internationalen Datenbanken vernetzte Archiv anzuzapfen oder, unter dem Vorwand von wissenschaftlicher Recherche, Zugang zu intimen Dateien zu erreichen, von denen die Hintergrundanalysen des Magazins lebten. Sager lümmelte sich in einen Drehsessel und blickte auf die flimmernden Bildschirme. Der Mann mit den hochgekrempelten Ärmeln vor ihm drehte sich nach einer Weile um und stieß den Chefreporter mit dem Zeigefinger heftig gegen die Brust. Sager hob die Füße und ließ sich an die Rückwand rollen. »Irgendwie unzufrieden, Lutz?« fragte er und griff in die Tasche seines Sackos. »Ich hab dir doch was mitgebracht.« Grinsend zog er einen Strauß bunter Lollis hervor und rollte sich wieder an die Computerkonsole. Lutz Fiebach riss ihm einen aus der Hand, wickelte ihn hastig aus und stopfte ihn sich in den Mund. »Wieso bist du von verrückt?« »Nimm deinen Zigarettenersatz raus, wenn du mir was sagen willst. Wieso bist du schon zurück?« Fiebach hielt den Lolli in der ausgestreckten Hand. »Verdammt«, fuhr er fort und hieb auf die Konsole. »Die Dinger laufen auch, wenn ich mir mal ab und zu eine anzünde.« »Wenn ich mich recht entsinne«, erwiderte Sager, »hat der Archivchef persönlich angeordnet, dass hier nicht geraucht werden darf, und der heißt Lutz Fiebach. Das gilt für untergeordnetes Personal. Ich hab meinen Terminal im Büro.« »Und warum bitte sitzt der Chef hier?« »Weil ein gewisser Herr Sager den Auftrag zu einer Chefsache gemacht hat, die angeblich über keine, wie auch immer geartete Extraleitung anzuzapfen sein soll.« »Und wer hat dem Herrn Sager das geraten?« »Ein gewisser Intensivraucher namens Lutz Fiebach«, sagte der Computerexperte seufzend und leckte noch einmal an seinem Lolli, bevor er ihn angewidert in den Papierkorb warf. Danach drückte er auf ein paar Tasten. Auf dem Bildschirm vor ihm erschien eines der Gruppenfotos, die aus der Münchner Kollektion Gertrud Steiner stammten. »Willst du alle Namen?« »Sind schon alle identifiziert?« »Mit Stammbaum, gegenwärtigem Bettverhältnis sowie Kontostand.« Sager klopfte Fiebach auf die Schulter. »Ich hab dir noch was aus Harare mitgebracht.« Lutz Fiebach blickte schaudernd auf den Farbdruck des Bildes vom Bombeninferno in der Herald-Ausgabe, die ihm der Chefreporter in den Schoß gelegt hatte. »Mal wieder im Krieg gewesen. Seite 3. Der Name des Todesopfers. Er wurde als Anti-Apartheid-Aktivist bezeichnet, sonst nichts. Womit hat er sich seine Brötchen verdient? Kennen wir ihn? In ein paar Minuten sollten die Fotos fertig sein, die Gertrud Steiner in Harare von ihm gemacht hat, Sekunden bevor ihm der halbe Kopf weggerissen wurde. Ihr wart dabei? Da war doch nichts Exklusives in der Redaktionskonferenz. Und da wird auch nichts sein, Lutz. Wir sind gerade noch einmal davongekommen. Und das Mädchen hat alles im Kasten? Hat sie. Vom Moment, als der Funken zündete. Aber wir werden es nicht drucken, noch nicht. Ist sie auch heil rausgekommen? Sager biss sich auf die Unterlippe. Sie ist geblieben, antwortete er kurz. Du hast sie alleine gelassen? Die Frage des Chefarchivars schien einen unausgesprochenen Vorwurf zu enthalten. Noch mehr verunsicherte Sager aber der scharfe Ton. Er nahm die Zeitung auf, faltete sie sorgfältig zusammen. Dann blickte er wieder auf den Monitor, der noch immer ein Foto aus Gertrud Steiners Sammlung zeigte. Gertrud Steiner? Du kennst sie. Aus der alten Zeit? Kaum jemand im Haus wusste, dass es Sager gewesen war, der vor ein paar Jahren Lutz Viehbach aus der ehemaligen K-Gruppenszene Frankfurts in die Hamburger Zentrale des Verlages gelotst hatte. Im Rückblick hatte sich für Viehbach der Kommunistische Bund Westdeutschland nur noch wie eine Weltuntergangssekte, eine Art Schule des virtuellen Totalitarismus dargestellt. 1976 hatte die Splitterpartei bei der Bundestagswahl 20.000 Zweitstimmen erhalten. Das Durchschnittsalter der knapp 2.500 Mitglieder lag 1975 mit 23,9 Jahren niedriger als bei jeder Bundesligamannschaft. Ihr fehlgeleiteter Idealismus war mit Spendenkampagnen hemmungslos ausgepresst worden. In 2 Jahren hatte der KBW 7,5 Millionen Mark gehortet, die er zumeist in Immobilien und vor allem in hochmoderne Computerdruck- und Verwaltungstechnik anlegte. Viehbach war einer ihrer besten Programmierer gewesen. Jetzt wickelte er behutsam das rote Papier von einem neuen Lolli. »Die Identität des Opfers, Stefan, kommt in Kürze.« Er kramte eine Mappe hervor. »Hier drin findest du, was ich bisher herausgefunden habe.« Elke Picoleit hob die Schultern, als Sager ihr Büro betrat. »Noch immer keine Auskunft, wo sie abgeblieben ist.« Ihr Chef zog sich wortlos in sein Zimmer zurück. Nach einer Weile öffnete er wieder die Tür. »As a matter of fact, die Decke war sehr angenehm.« Elke Picoleit schmunzelte. Auf seinem Schreibtisch breitete Sager Fotos und Namenslisten aus. Lutz Viehbach hatte an jedem Computerausdruck das vergrößerte Porträt aus Gertrud Steiners Münchner Gruppenaufnahmen gehängt. Sager sortierte jene aus, die er schon gleich beim ersten Treffen mit Gertrud Steiner auf ihren Fotos erkannt hatte. Das waren nicht wenige. Bevor er sich jedoch gründlicher mit dem Rest beschäftigen konnte, summte die Intercom-Anlage. »Sie sollen bitte sofort zu Viehbach kommen.« Der hatte sich einen neuen Lolli in den Mund gesteckt. »Von alles klar wie Kloßbrühe.« Sager zog ihm den Lolli aus dem Mund und beförderte ihn zu dem anderen in den Papierkorb. »Aufhebung der Rauchersperre, weitere Besprechung in meinem Büro, um Himmels Willen.« Grinsend packte Viehbach die Ausdrucke zusammen und folgte dem Chefreporter. »Rover Manyuki«, Dr. Rover Manyuki, Chefgeologe an der Universität in Harare. Woher wissen wir das? Von Seite 12 des nämlichen Herald, Herr Chefreporter. Kolumne Family Notices, Spalte Todesanzeigen. Seine Studenten haben sie aufgegeben, wohl noch am Tag des Attentats, als sie vom Tod ihres Profs erfahren hatten. Gute Arbeit. Er war selber Student, klar wie Kloßbrühe. In Deutschland, bitte? Als Asylant in den 70ern. Und er war hier illegaler Auslandsvertreter der ZANU-PF mit besonderen Kontakten zum KBW. Woher wissen wir das? Aus einer Story über den Versuch des KBW, 1976 ein Einreiseverbot der Bundesregierung für prominente ZANU-Funktionäre zu umgehen. Mit einem für teures Geld gecharterten Flugzeug wurden Pässe zwischen Frankfurt und London hin und her geflogen. Ja, ich durfte damals dem Robert Mugabe im Frankfurter KBW-Haus die Hand schütteln. Für die FAZ und die FR war Simbabwe da noch Rhodesien. Und für Mugabe war unser Dauervorsitzender Joscha Schmierer der große kommunistische Führer der deutschen Arbeiterklasse und des deutschen Volkes.« So begrüßte er ihn in leichter Verkennung der Lage. Fiebach lehnte sich zurück. Sein Gesicht verzog sich zu einem bitteren Grinsen. »Ja, ich habe sie gekannt, ganz gut sogar, dachte ich jedenfalls, bis sie ausstieg, viel früher als ich. Wir hatten keinen Kontakt mehr. Erst als ich für deine Gertrud-Steiner-Akte hinter ihr her recherchierte, erfuhr ich, dass sie für ihr damaliges Simbabwe-Engagement teuer bezahlt hat. Das Berufsverbot, du erinnerst dich? Seit ich ihr in deinem Auftrag nachspioniert habe, werde ich das Gefühl nicht los, ihren Ausstieg mit meiner Prahlerei beschleunigt zu haben, ohne damals selber das zu begreifen, was ihr wohl gleich klar war. Das Bad im Meer roter Fahnen sei nichts mehr für sie. Das war alles, was sie mir dazu sagte. Sie verabschiedete sich sang- und klanglos, als die Bremer Genossen sie zur Selbstkritik aufforderten. Sager wartete einen Moment, als nichts folgte, sagte er: »Na los, pack's aus, Lutz, womit hast du geprahlt?« Auf Fiebers Gesicht erschien das vertraute Grinsen, diesmal eher versonnen. Ja, es war schon was damals, 1976. Wir hatten die komplette Führung einer afrikanischen Befreiungsbewegung im Anmarsch, ZANU-Funktionäre aus Rhodesien. Natürlich hätte unser Joscha Schmierer seine Besucher aus dem afrikanischen Busch gern der deutschen Arbeiterklasse und dem deutschen Volk präsentiert. Aber immer, wenn wir gerade einen Vertrag mit dem Pächter eines Veranstaltungssaales unterschrieben hatten, überzeugte ihn sogleich der uns auf dem Fuße folgende Verfassungsschutz, besser auf das Geschäft zu verzichten. Das Katz-und-Maus-Spiel endete damit, dass wir kurzerhand die gesamte Arena der Dortmunder Westfalenhalle mieteten. Geld spielte ja keine Rolle. Und die Verfassungsschützer feigsten, denn da konnten wir uns bloß blamieren. Wenn's hochkam, brachten wir vielleicht gerade mal 200 Leute auf die Beine, alle KBWler natürlich. Das war selbst unserer Führung klar. Also wurde ich beauftragt, einen Erfolg zu programmieren. Da half keine Elektronik, mein Lieber, sondern nur gute alte Handarbeit. Wir kauften ein paar tausend Meter roten Stoff und im Umland waren dann so ziemlich sämtliche türkischen Änderungsschneidereien damit beschäftigt, innerhalb von 24 Stunden Bahn um Bahn zusammenzunähen. Die aus London eingeflogene Delegation wurde dann durch einen rot ausgeschlagenen Gang in einen ebenso ausgestatteten Raum geführt. Die Wand- und Deckengestelle, über die wir die roten Stoffbahnen gehängt hatten, ließen sich kurzfristig auf die Größe des Publikums zusammenschieben. Hätte ich mir eigentlich patentieren lassen sollen, was? Fiebach schlug sich auf die Schenkel. Keiner unserer schwarzen Freunde hat jemals erfahren, dass sie mit uns in einer kleinen roten Kiste saßen, mittendrin in einer leeren Arena. Und das hast du Gertrud Steiner erzählt? Na, vor allem von der anhaltenden Nachwirkung dieser Aktion. Die paar tausend Meter roter Stoff waren doch zu schade zum Wegschmeißen. Nein! Doch, so kamen damals die wallenden roten Fahnenmeere auf die Straße. Wir hätten uns alle darin einwickeln können. Es dauerte eine Weile, bis Sager sich so weit von seinem Lachanfall erholt hatte, dass er den roten Faden wieder aufnehmen konnte. Und diesen KBW-Kontaktmann aus Rhodesien, diesen Geologiestudenten, den hast du auch gekannt? Nein. Aber wie du weißt, haben wir Unterlagen im Archiv, die aus den verschiedenen Schlapphut-Organisationen stammen. Der Verfassungsschutz beobachtete ihn damals als Vertreter einer terroristischen Gruppe. Rover Manyuki war ein Stiftungsstipendiat, machte in Göttingen seinen Geologiedoktor. Wir haben Bilder aus der Zeit. Lutz Fiebach knallte das Foto von einem Empfang der Bonner Stiftung auf den Tisch. Sein Finger wies auf das Gesicht eines Mannes, der zwei Schritte neben dem jungen Manyuki stand. »Schon mal gesehen?« Sager starrte auf das Gesicht, dann griff er in einen der aussortierten Aktenstapel. Das angeheftete Porträt wies eine verblüffende Ähnlichkeit auf. Fiebach sagte leise, »Gut 10 Jahre später steht dieser Mann in München neben unserem Nashornhändler Nicolas Santosch, dem prominenten Vertreter mosambikanischer Banditen. Ich hab dir 3 Vergrößerungen gemacht.« Da lagen sie auf Sagers Schreibtisch, Ausschnittvergrößerungen von 2 Fotos, die 3 Menschen zusammenbrachten. Ein toter Geologe, der in Harare durch eine Bombe ums Leben gekommen war, ein afrikanischer Rebellenführer, der mit Elfenbein und abgehackten Rhinozeroshörnern handelte, und dieser Weiße, der ersichtlich beide kannte. Was wissen wir über ihn? Saga hielt das Bild unter den Lampenschirm. Fiebach griff sich die Akte. Manager einer Firma in Göttingen, die offenbar Millionenumsätze durch weltweite Vermittlung geologischer Experten und Expertisen macht. Sein Name Werner Kolossa. Ja, und was noch? Komm schon, Lutz. Zwischen diesem Trio muss es doch irgendeine Verbindung geben. Fiebach zuckte die Achseln. Meines Wissens ist weder Elfenbein noch Rhinohorn aus Stein. Eine Verbindung wäre unmittelbar nur zwischen Kolossa und Manyuki auszumachen. Der Unternehmer hat sich vielleicht rechtzeitig um Nachwuchs für sein Geologiegeschäft bemüht. Manyuki hat in Göttingen studiert, Kolossa ist dort kein Unbekannter, auch nicht an der Universität. Einen Teil seines Vermögens hat er übrigens in Spring- und Polopferden angelegt. Damit gehört er zur Haute Volée, auch im internationalen Rahmen. Und Springturniere ziehen Prominenz an wie das Licht die Motten. Nicht umsonst war Stefan Saga jahrelang der jugendliche Gentleman-Reporter gewesen, der dem Magazin Zugang zu Informationen aus eben jenen Kreisen des Echten und des Geldadels verschafft hatte. Wenn ich mich nicht irre, fand das letzte große internationale Turnier bei Göttingen unterhalb dieser Burgruine in Nordenhardenberg im Jahr 1981 statt. Sollte die Tradition nicht in diesem Jahr neu belebt werden? Fiebach grinste. An diesem Wochenende, mein Lieber. Und rate mal, wie der große Gönner heißt. Auf dem historischen Turnierplatz unter der Burgruine Hardenberg findet nach 9-jähriger Pause nun zum 16. Mal ein großes Reit- und Springturnier statt. Der Flecken Nordenhardenberg heißt alle aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle Ehrengäste und Zuschauer auf das herzlichste willkommen. Dieses Turnier hat in der Vergangenheit mit dazu beigetragen, dass der Bekanntheitsgrad unserer Gemeinde in ganz Deutschland gewachsen ist. Wir beglückwünschen den Veranstalter zu seinem Mut, wieder ein derart großes, diesmal sogar 4 Tage dauerndes Turnier auszurichten. Saga faltete das Programmheft zusammen. Der Korn mit dem Keilerkopf. Er hatte die Bauerngaststätte wiederentdeckt, die ihn schon vor 20 Jahren mit ihrem Ludwig-Richter-Charme zur Schlachtplatte im gepflasterten Hof unter Holzbalustraden mit aufgehängten Schweineblasen verlockt hatte. Er hob den kalten Klaren und stieß zum 4. Mal mit Elke Picoleit an. Frau Picoleit hatte die Einladung als Geste der Wiedergutmachung begriffen, Saga aber hatte auch diese Damenbegleitung professionell kalkuliert. Ihn interessierte nicht das Turnier, ihn interessierte der Veranstalter, Werner Kolossa. Und er vermutete, dass sein eigenes Auftauchen an diesem Platz jener geheimnisvollen und brutalen, 2 Kontinente umfassenden Konspiration nicht verborgen bleiben würde. So hatte er, wie es sich in diesem Rahmen gehörte, das Fernglas umgehängt und der durchaus attraktiven Frau Picoleit einen pompösen Hut geschenkt. Der reichliche Korngenuss und die sichtbehindernde Krempe des Hutes wurden seiner Sekretärin dann beim Aufstieg in der Burgruine beinahe zum Verhängnis. Auf der geländerlosen Außentreppe des Turmes konnte sie ihr Chef nur noch mit einem unsittlichen Griff vor dem Absturz ins Bodenlose bewahren, als sie ihren plötzlich entblößten Busen wieder bedeckt und den gerissenen BH in ihrer Tasche verstaut, verlegen kichernd an der Außenmauer hockte, bemerkte Stefan Saga, dass die Kostümierung als honoriges Turnierbesucherpaar gar nicht nötig gewesen wäre. Von der obersten Stufe dieser Treppe bot sich ihm ein hervorragender Blick auf den bunt geschmückten Burghof und durch das Fernglas konnte er jedes einzelne Gesicht der Gäste auf der Ehrentribüne erkennen. Soeben hatte sich der niedersächsische Ministerpräsident erhoben, um unter Fanfarenklängen hinab zur Siegerehrung zu schreiten. Saga justierte das Glas, dann erkannte er ihn, Werner Kolossa, hoch zu Ross, strahlte. Über den Lautsprecher gab der Turniersprecher gerade den Namen des Siegerpferdes beim Preis des niedersächsischen Ministerpräsidenten bekannt. Kolossas Wallach Palladium tänzelte unter seinem Reiter, der sich nun hinunterbeugte, um die Hand des Regierungschefs zu schütteln. Das kurzgeschnittene blonde Haar klebte dort zu einem Kranz zusammen, wo bis eben noch der Schutzhelm gedrückt hatte. Diesen Helm in der rechten trabte Colossa nun durch die Ehrenrunde. Saga verfolgte ihn durch das Glas, bis das Pferd auf der Höhe der Tribüne zum Halten gebracht wurde. Colossa übergab es einem Stalljungen, dann eilte er die Treppe hinauf, unterwegs wurde er von einer jungen Frau in den Arm genommen, die ihn zu seinem Platz führte. Trotz des Schattens unter dem Tribünendach bemerkte Saga das fremde Gesicht des Mannes, der sein Glas erhob. Es war schwarz. »Frau Piccolait, geben Sie mir die Kamera, rasch!« Seine Sekretärin hörte auf, sich verlegen den Knöchel zu reiben und langte in ihre Tasche, um den Fotoapparat herauszuholen. »Frau Piccolait!« Errötend zog sie den Büstenhalter zurück, der sich in der Tasche um das lange Teleobjektiv gewickelt hatte. In diesem Augenblick marschierte die Militärkapelle ein, und da traf Saga die Erkenntnis. Dieser Mann da unten, neben dem Göttinger Unternehmer, konnte Militär anfordern. Er hatte es getan. Im Sambesi-Tal in Simbabwe. Werner Colossa hatte jenen Provinzgouverneur zu Gast, dessen Foto Stefan Saga am Morgen nach dem Attentat beim Frühstück in Harare in dem Herald-Artikel über die Anti-Wilderer-Operation gelesen hatte. Saga schoss 5, 6 Bilder. »As a matter of fact«, sagte er zu Frau Piccolait, die gerade beschlossen hatte, den zweiten Knopf ihrer Bluse offen zu lassen. »Schwarz-Weiß auf derselben Seite? Das ist ein seltsames Schachspiel.«